Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt wiederum, dass du uns als Gemeinde die Ohren öffnest und die Herzen öffnest. Bitte schenke, Jesus, dass wir als Gesegnete deiner Gemeinde wieder nach Hause gehen. Amen.
Amen. Ja, es geht heute ins Markus-Evangelium, Kapitel 11. Da lesen wir jetzt die Verse 20 bis 25. Und die Überschrift lautet heute: Glaubet, dass ihr es empfanget. Ab Vers 20. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Habet Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Darum sage ich euch allen, alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget, und es wird euch werden. Und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebet, wenn ihr etwas wieder jemand habt, auf das auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Soweit. Hier war der Sohn Gottes, der Messias, auf der Erde. Er wandelte auf der Erde im Fleische geoffenbart. Und es war Gnadenzeit. Und die Gnadenzeit hatte ja mit seinem Kommen auf diese Erde begonnen. Und das lesen wir hier im Vers 20. Und als sie früh morgens vorbeigingen, steht da. Das war so früh am Morgen, früh am neu angebrochenen Tag der Gnade. Und da lesen wir, dass sie vorübergingen oder vorbeigingen. Mit diesem Vorbeigehen oder dem Vorübergehen ist der Herr Jesus und auch seine Jünger gemeint, die dort vorbeigingen. Sie gingen gemeinsam vorbei. Sie gingen vorbei an dem Feigenbaum, der ja von den Wurzeln an verdorrt war. Und ein Feigenbaum, der wird im Wort Gottes an vielen Stellen mit Israel verglichen. Wir finden dazu viele bildhafte Erklärungen im Wort Gottes, wo Israel mit dem Feigenbaum verglichen wird. Und wir sehen in dem Feigenbaum auch das Königtum Israels. Der Herr Jesus warnte Israel mehrfach und belehrte seine Jünger auch an verschiedenen Stellen. Lese ich euch mal vor. Lukas 13, Verse 6 bis 9. Matthäus 21, 19 bis 21. Markus 11, 12 bis 14. Da kommen wir gleich noch zu. Und Markus 11, was wir eben gelesen haben, 20 bis 23. Es sind doch schließlich die Früchte, die einen Feigenbaum ausmachen, die ihn wertvoll machen. Und wenn ein Feigenbaum dann, wenn er keine Frucht trägt, dann ist er doch unnütz. Warum sollte er dann weiter das Land einnehmen? Das Eigentümliche an so einem Feigenbaum ist, dass sich die Blüten bilden, noch bevor da die Blätter rauskommen und wachsen. Und das Wachstum von Blättern, das würde ja auch auf Früchte schließen. Das ist doch ein treffendes Bild, dieser Feigenbaum auf Israel. Israel war dem Bekenntnis nach ja das Volk Gottes. Das aber dann durch die Verwerfung des Sohnes Gottes letztlich die völlige Unfruchtbarkeit für Gott bewies. Der Feigenbaum ist also ein gutes Beispiel, um den Zustand Israels darzustellen. Wir lesen im Wort Gottes, dass der Feigenbaum zerknickt sei. Lesen wir in dem Propheten Joel, Kapitel 1, Vers 7, lese ich vor. Da geht es um diese Feindin, diese Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Das hatte der Prophet Joel geweissagt. Und die Worte des Joel, die finden hier in Markus 11 ja ihre Bestätigung. Denn der Herr Jesus, der ging schon frühmorgens an Israel vorüber, direkt zu Beginn des angebrochenen Tages der Gnade. Der Sohn Gottes ging also an diesem Feigenbaum vorbei. Das war schlimm für Israel. Das Königtum Israels, das würde völlig zerbrechen. Und durch die Hand des Menschen würde letztlich alles zerstört werden. Israel kam der Aufforderung Gottes, nämlich ihn, Gott, zu suchen, nicht nach. Haben die nicht gemacht. Wir kennen das aus Jeremia 29, Vers 13, haben wir schon mal gelesen. Da heißt es, und ihr werdet mich suchen und finden. Haben die nicht gemacht. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jehova. Erkennen wir in den Kindern Israels nicht allzu oft auch uns wieder? Ja, dass wir unseren Gott doch mit unseren ganzen Herzen suchen sollen, dann würde er sie auch von uns finden lassen und uns immer größer werden im Herzen. Das müssen wir tun. Das müssen wir tun, damit seine Gnade nicht an uns vorübergeht, so wie es in Israel der Fall war. Damit ist nicht jetzt die Gnade der Errettung gemeint, sondern die Gnade des Reichtums in ihm, wovon uns ja in seinem Wort berichtet wird. Denn wir sollen wachsen in ihm und in inniger Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott leben. Wir müssen nicht geistlich arm und krank und schwach sein, sondern wir wurden von Gott her zum Reichtum in ihm bestimmt. Und hier im Text, da geht der Jesus an dem anbrechenden Morgen der Gnade an diesem Feigenbaum vorüber. Wissen wir, warum er da vorübergegangen ist? Weil der Feigenbaum, das wusste der Herr Jesus, von den Wurzeln an her verdorrt war. Tja, wenn so ein Baum Blätter verliert, nicht, wenn der kahl aussieht, dann könnte man auf Besserung hoffen. Nicht? Durch Gießen oder durch Regen kann man auf neue Blätter hoffen. Da gibt es noch Hoffnung, dass durch das Wasser wieder alles gut wird. Und durch Mühe und Arbeit, da würde man doch alles versuchen. Doch wenn die Wurzeln des Baumes abgestorben sind oder hier verdorrt sind, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Ja, und der letzte Saft, das letzte Wasser, was noch irgendwo im Baum war, in den Ästen oder im Stamm. Das hat der Feigenbaum noch hoch zu den Blättern in die Spitzen geleitet. Und das war's dann. Damit sah der Feigenbaum noch schön grün aus. Doch wenn die Wurzeln verdorrt sind, dann gibt's für den Feigenbaum keine Hoffnung mehr. Und so gab's auch für Israel keine Hoffnung mehr. Als ihr Messias auf dieser Erde war und man ihn nicht annahm und das Königtum, also um das Königtum hier auf dieser Erde zu befestigen, das Gott doch durch all die Jahrhunderte in ihre Hände gelegt hatte. Jetzt lesen wir mal in Vers 21, dass der Petrus, steht da, sich erinnerte. Sowas. Der erinnerte sich nämlich an den Tag davor, wo der Herr Jesus in Markus 11, Vers 13, lesen wir das, den Feigenbaum sah, der nur Blätter hatte. Und dann sagt er zu dem Feigenbaum in Vers 14, was steht da? Nimmermehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Daran erinnerte sich der Petrus. Und dann sagt er zu ihm, was sagt er da? Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Er hatte sich drüber gewundert. Der hat dem Herrn Jesus nicht geglaubt. Und jetzt antwortet ihm der Herr Jesus in Vers 22. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, habet Glauben an Gott, sagt er. Damit waren sie alle, die Jünger, angesprochen, habet Glauben an Gott. Und warum sagt das der Herr Jesus? Der Feigenbaum, der da verdorrt war, war ja ein sichtbares Bild auf den Feigenbaum Israel. Der Jesus sagt ihnen, habet Glauben an Gott, weil es sie alle betraf. Damit betrifft es auch uns, habet Glauben an Gott. Denn auch bei den Jüngern, da war kein Glaube da, nicht nur beim Petrus. Der Unglaube der Jünger, der äußerte sich in der Aussage des Petrus. Und nicht nur Petrus, auch die anderen Jünger hatten das doch gehört am Vortag. Lese ich euch jetzt vor. Wo der Jesus sagte, nimmermehr esse jemand von der Frucht, jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten es, steht da, aber glaubten es nicht. Hätten die Jünger den Worten des Herrn Jesus geglaubt, dann wären sie über diesen verdorrten Feigenbaum nämlich gar nicht verwundert gewesen. Und der Petrus hätte nicht gesagt, Herr, sieh, der Baum ist verdorrt. Dann müsste auch niemand von ihnen den Herrn Jesus darauf aufmerksam machen, dass das, was der Herr Jesus sagte, auch wirklich passiert ist. Wäre es für sie, wenn sie glauben hätten, ja normal gewesen, dass der jetzt kaputt ist. Der Petrus, der war also der Fragende. Doch sie waren darüber erstaunt, dass es genauso eingetroffen war, wie es der Herr Jesus sagte. Genau das ist auch unser Zustand. Geht es uns nicht auch ganz oft so, Geschwister, dass wir beten und uns wundern, dass Gott uns hört? Dann sind wir erstaunt. Und wir wundern uns auch, wenn Gott mal nicht so handelt, als wie wir es erbeten haben. Tja, wir sind schon komische Menschen, die unser Gott schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Denn meistens, da glauben wir nicht, sondern wir sind meistens nur am Staunen und am Wundern. Wie sieht es denn mit unserem Glauben aus? Bei uns? Viele reden ja vom Glauben, ja. Und in den Kirchen, da gibt es sogar ein Glaubensbekenntnis, muss man auswendig lernen. Und viele Kinder Gottes, die reden von Glaubenswirkungen und dass sie den Mitteilungen des Wortes glauben und sie im Glauben auf das Reden des Herrn warten. Doch darüber, was Glaube ist, da wird kaum oder gar nicht gesprochen. Was ist also der Glaube, den wir zu Gott haben sollen? In Vers 23, jetzt kommen wir auf den Punkt, da lesen wir jetzt Vers 23. Da sagt der Herr Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Der Herr Jesus sagt hier also, wenn einer glaubt und zu einem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, dass es dann auch genauso geschehen wird. Es geht hier nicht um das Weserbergland oder um die Alpen. Der Jesus meint was ganz anderes, was völlig anderes. Warum sollte auch so ein Berg aufgehoben und ins Meer geworfen werden? Würden vielleicht noch Menschen bei verletzt? Was meint der Herr Jesus damit, dass ein Berg aufgehoben und ins Meer geworfen wird? Wir müssen als Kinder Gottes ja das Wort Gottes, das Wort unseres Vaters kennen. Sonst liegen wir falsch und wir beten auch falsch. Und dann beten wir auch nicht nach dem Willen Gottes. Wir lesen jetzt kurz in der Offenbarung einen Vers. Offenbarung Kapitel 8. Da wird uns was Klärendes über diese Berge mitgeteilt. Und hier lesen wir jetzt ganz genau in Offenbarung 8, im Vers 8, was das Wort Gottes mit einem Berg meint. Offenbarung 8, Vers 8 lese ich vor. Und der zweite Engel posaunte, und wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Dieser Berg, von dem uns hier berichtet wird, das ist der Teufel. Der Teufel wurde ins Meer geworfen. Hier wird uns mitgeteilt, dass der Teufel in der Gerichtszeit ins Meer geworfen wird, in das Menschenmeer. Das müssen wir verstehen, dass mit dem Berg hier geistliche Mächte zu sehen sind. Das Wort Gottes erklärt uns hier mit dem Ausdruck Berg, dass damit immer eine geistliche Macht, eine Gewalt zu sehen ist. Und jetzt lesen wir noch in Lukas 23 ein Wort, da geht es auch um Berge. Da redet der Herr Jesus über die kommende Gerichtszeit. Schlagen wir mal auf Lukas 23, lesen wir jetzt den Vers 30. Da sagen die Menschen in der Gerichtszeit: Dann werden sie anheben zu den Bergen zu sagen, was sagen sie? Fallet auf uns und zu den Hügeln bedecket uns. Das Wort zielt in die Gerichtszeit hinein und wird die verlorenen Menschen, die dann noch auf der Erde sind, betreffen. Die werden das sagen. Das wird so furchtbar für die Leute, für die Menschen auf der Erde sein. Sie werden in großer Angst und Schrecken sein. Und zu den Bergen, ja zu den Dämonen, werden sie sagen, fallet auf uns. Und zu den kleineren Dämonen, den Hügeln, werden sie sagen, bedecket uns. Doch weder Hügel noch Berge werden sie vor dem Zorn des Lammes bedecken können. Denn die Berge und die Hügel, die haben dann genug mit sich selbst zu tun und können nicht vor dem Lamme stehen oder bestehen. Wir haben es in unserem Text in Vers 33 also mit einer prophetischen Aussage des Herrn Jesus zu tun. Wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Das heißt doch, dass eine Zeit kommt, von der Herr Jesus hier im Vers 23 redet, dass Gott uns, wenn wir glauben, so wie es uns das Wort Gottes sagt, die Ausrüstung gegeben hat, um Berge zu versetzen, wenn wir zu den Bergen sagen, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Und in welches Meer sollen die Berge geworfen werden? In den Atlantik? Es wird das Meer der Finsternis sein, der Abgrund genannt wird. Dahin, wo die Dämonen auch hingehören. Die sollen ja nicht bei uns Menschen sein, sondern die gehören dahin, wo sie sicher verwahrt sein sollen, wo sich jetzt schon ein Teil von denen befindet. Das lesen wir in Offenbarung 20 in den Versen 2 und 3 von dem Abgrund. Aber nach 1000 Jahren werden sie dann wieder losgelassen. Mit den Bergen sind also Dämonen gemeint und wir haben die Aussage unseres Herrn Jesus, wer irgend zu diesem Berge sagen wird. Und dieses wer irgend lässt in der Gnadenzeit keine Einschränkungen zu. Keine. Doch gerade weil viele Ungläubige, Gläubige behaupten, steif und fest, sowas gibt's gar nicht. Es gibt tatsächlich Kinder Gottes, die behaupten, ein Kind Gottes kann nicht belastet sein. Das ist falsch. Und das ist Lehre Satans. Eine Lüge vom Vater der Lüge. Wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Hier macht der Herr Jesus auf ein großes Hindernis aufmerksam. Er sagt, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben. Was ist ein Zweifel? Der Mensch, der wird doch beständig, andauernd gegenüber dem Wort der Wahrheit zum Zweifeln gebracht. Dafür hat man andere Dinge zur Wahrheit gemacht. Das sind natürlich Lügen. So wird heutzutage das Wort der Wahrheit durch Lüge ersetzt. Das Wort Gottes wird angezweifelt, und die Lüge, die wird zur Wahrheit gemacht. Und der Zweifel, ja, der ist zuallererst im Garten Eden aufgetreten. Da, wo die Eva mit der Schlange redete. Der Teufel hat da schon eine Zweifelsfrage gestellt. In 1. Mose 3, Vers 1. Da sagt er, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baume des Gartens? Gott hatte geredet. Und die Eva hat in 1. Mose 3, Vers 3 der Schlange geantwortet, Gott hat gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Der Teufel bringt die Wahrheit in Lüge und stellt die Wahrheit in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Denn auch Zweifel ist Lüge. Und der Zweifelnde, der ist bereits im belogenen Zustand. Wer zweifelt, glaubt Gott nicht. Wie verdreht können denn Kinder Gottes sein, die durch das Wort der Wahrheit und durch Gottes Gnade zwar zum ewigen Leben errettet wurden, dass sie dann an dem zweifeln, was ihnen Gott sagt. Das ist der Grund, warum der Herr Jesus sagte, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen. Und das ist auch die Ursache bei vielen Kindern Gottes, die in ihrem Glaubensleben kein erhörliches Gebet haben. Weil sie belogen sind und weil sie zweifeln. Und wo Zweifel das Leben der Gläubigen beherrscht, wird nicht in der Wahrheit gewandelt. Und man empfängt nicht die Verheißungen Gottes. Gott, der möchte doch wahrhaftige, echte Menschen um sich herum haben. Es können auch Sünder sein. Das hat der Jesus doch selbst bewiesen, als er in Gemeinschaft mit Sündern war und sogar mit ihnen aß und trank. Und obwohl wir auch immer noch sündigen, ist der Herr Jesus doch bei uns. Er ist da. Er wohnt in unseren Herzen. Steht doch geschrieben in Hebräer 13, dass Christus derselbe gestern und heute ist. Da gibt es keine Veränderung. Nur wir verändern uns zum Nachteil. Wir können nicht sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis. Glauben wir das? Glauben wir das? Oder würden wir dem Herrn Jesus, dem Wort Gottes, mehr glauben? Dann sähe unser Wandel ganz anders aus. Ganz anders. Aber wenn wir sagen, wir glauben das und tun es nicht, dann lügen wir und dann sind wir Zweifler. Und auch Jakobus sagt uns in Jakobus 1, Vers 6, dass der Zweifelnde nichts empfängt. Nichts. Es liegt nicht an Gott, wenn unsere Gebete so dünn, so schwach sind und Gott nicht handeln kann. Und es liegt auch nicht an der Fürbitte des Mittlers, der sich Tag und Nacht beim Vater für uns verwendet. Es liegt an uns. Wenn wir nicht in unserem Herzen zweifeln, sondern glauben, dann geschieht, was Gott gesagt hat. Dem wird es werden. Es heißt in unserem Vers 23, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Vielleicht haben wir das ja vergessen, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Gibt's nicht. Unser Gott macht doch mit uns keine Ausnahmen, oder? Dass man denkt, der Bruder, ja, der, oder die Schwester, ja, die. Wir sind gleich. Sonst würde Gott ja den Glaubenden benachteiligen, nicht? Wenn er mit dem Zweifelnden genauso umgehen würde wie mit dem Glaubenden. Mit denen, die glauben wollen oder glauben. In unserem Vers 24 lesen wir jetzt: Darum sage ich euch allen, alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget, und es wird euch werden. Da steht: Darum sage ich euch allen. Das sagt Gott uns allen. Ich und der Vater sind eins. Hier redet Christus. Hier redet Christus, der Sohn Gottes. Gott redet hier. Und was sagt uns Gott? Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget, und es wird euch werden. Haben wir Glauben? Viele halten sich ja für Glaubende. Es geht nicht um die Errettung, wenn ein verlorener Sünder zu Christus kommt. Der braucht nur zu glauben, dass er ein verlorener Sünder ist und dass Jesus ihn erretten kann. Es ist doch ein großer Unterschied zwischen dem, wofür wir uns halten, und dem, was wirklich Glaube in den Augen Gottes an uns ist. Gucken wir mal auf den Elias. Der Elias, der war ja ein Mann, der Gott glaubte. Das kann man sagen. Der seinem Gott vertraute. Und der Elias, der hatte übrigens, steht so geschrieben, die gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der war nicht anders. Das wird uns im Jakobus 5, Vers 17 mitgeteilt. Und das steht da auch nicht umsonst, dass er die gleichen Gemütsbewegungen hatte wie wir. Der Elias betete, steht da. Er betete, es solle nicht mehr regnen. Und dann ließ Gott es 3 Jahre und 6 Monate nicht regnen. Und dann lesen wir weiter in Vers 18, Jakobus 5, 18, dass der Elias nochmal betete. Und dann regnete es wieder. Der Glaube ist nicht die Äußerung unserer augenblicklichen Verfassung. Nicht? Sondern der Glaube, der wird durch die Beständigkeit vor Gott empfangen. Durch die Beständigkeit in Treue, in Wahrheit und durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Davon kommt der Glaube. Wir müssen uns den Glauben oder überhaupt Glauben zu eigen machen. Weil Gott in den Glauben die Verheißungen hineingelegt hat. Der Elias hatte gebetet, es möge nicht regnen. Und es möge wieder regnen. Und während er betete, hat sich Elias nicht von den sichtbaren Dingen abhängig gemacht. Irgendwo drauf geguckt oder so. Hat er nicht. Der Elias sah nicht auf irgendwelche Dinge, aber er glaubte, weil er gebetet hatte und weil Gott ihm die Zusage gegeben hatte. Darum glaubte er. Das ist echter Glaube. Der Glaube, wenn er echt ist, hat immer die Aussagen des Wortes Gottes als Glaubensfundament. Und wir haben doch alle, gehe ich mal von aus, wir haben doch alle das Wort Gottes, das Glaubensfundament. Jeder hat doch eine Bibel. Wir haben alle dieses Fundament hier in der Hand. Und es liegt in unserer Verantwortung, was wir mit dem Wort Gottes machen. Ob es da nur schön in der Ecke steht, in der Tasche, oder ob wir auch mal drin lesen. Es liegt in unserer Verantwortung, wie wir mit dem umgehen, was uns hier geschenkt wurde. Gott hat uns sein Wort in die Hände gegeben. Und was wir damit machen, Geschwister, das wird schon bald, sehr bald am Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wir werden alle zur Verantwortung gezogen, wie wir mit dem Wort Gottes umgegangen sind und wie wir damit Handel getrieben haben. Bedenken wir doch, was uns der Herr Jesus in seinem Wort mitgeteilt hat. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat. Wie die Schrift gesagt hat, nicht irgendwie anders. Ich lese das nochmal. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 38. Wenn wir also unser Leben nach dem Wort des Herrn ausrichten, so wie es uns die Schrift sagt, dann werden aus unserem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen, weil es sein Wort sagt. Und wenn bei den Gläubigen nicht diese Ströme lebendigen Wassers fließen, was ist denn dann? Dann glauben wir nicht so an den Herrn Jesus, wie es uns die Schrift sagt. Das ist die einzige und richtige Erklärung dafür. Der Glaube ruht auf dem Fundament der Aussagen des Wortes Gottes. Und wer im Glauben betet, dessen Gebet des Glaubens erhört Gott. So sagt es uns die Schrift in Jakobus 5, Vers 15. Und weiter Jakobus 5, Vers 16 steht: Bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Ja, wir sind doch gerechtfertigt durch den Glauben an sein Blut. Und wenn wir trotzdem keine Erhörung unserer Gebete haben, dann steht Sünde zwischen uns und dem lebendigen Gott. Fang doch an, den Unglauben und den Zweifel, den du hast, als Sünde zu bekennen. Und reinige dich von den Dingen deines Wesens, deines Lebens und der Sünde des alten Menschen. Und lass dich durch die Gnade Gottes wieder abgewaschen in seine Gegenwart stellen oder bringen. Dann wird sich Gott an dir verherrlichen. Er möchte seinen Namen damit groß machen, dass er dich als einen Glaubenden sieht. Dadurch wird Gott verherrlicht und geehrt, dass er bei uns den Glauben findet, der durch Christus angefangen worden ist. Wir lesen das in Hebräer 2, Vers 12, 12, Vers 2, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wir müssen uns merken, dass auch dann, wenn wir es vielleicht nicht sehen und unser Gebet scheinbar vor unseren Augen nicht erhört worden ist, dass es sehr wohl erhört wurde. Zwar nicht vor unseren Augen, sondern dass es unser Gott im Himmel gehört hat. Darum gib dich doch, und zwar so wie du bist, ganz im Vertrauen dem Herrn hin. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, oder du noch nicht verstanden hast, was Glaube ist, kannst du dich vor Gott doch nicht als ein Glaubender präsentieren, wenn du gar nicht weißt, was Glaube ist? Wenn wir im Glauben zum Herrn rufen, dann werden wir mit unseren Bitten zum lebendigen Gott doch vorsichtig, weil Gott doch ein Gott ist, der unsere Gebete erhören will. Wir sollen es glauben und dann geschieht es auch, dass selbst die Berge ins Meer versetzt werden. Denn der Herr Jesus möchte doch, dass er durch unser Glaubensleben verherrlicht wird. Denn ein Zweifelsleben, was ja viele führen, das ist ja kein Glaubensleben. Und es dient nicht zur Verherrlichung Gottes. Darum lesen wir in Vers 24, darum sage ich euch allen, alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget und es wird euch werden. Wenn wir also beten und glauben, dass wir es empfangen, ja, dass es genauso passiert, dann gibt es keine Zweifel mehr. Dann fangen wir sofort mit Danksagung an. Ja, Danksagung wofür? Weil wir Gott gebeten haben und weil wir wissen, es wird uns werden. Das ist Glaube. Einen allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sollten dem etwa unsere Bitten ein Problem sein? Wenn dieser Gott uns solche Verheißungen gibt, glaubet, dass ihr es empfanget, dann kann das nur durch unseren Unglauben geschmälert werden. Geh hin, geh doch hin, reinige dich, damit uns Gott in der Wahrheit sieht. Und wandel doch in der Reinigung beständig und wandel in der Wahrheit, damit Gott uns auch ernst nehmen kann. Ja, wo auch wir von Gott ernst genommen werden möchten. Vergessen wir ja oft. Und zweifle nicht, wenn du gebetet hast. Denn dann beweist es sich, ob du Glauben an Gott hattest. Wenn du deine Bitten vor Gott ausbreitest und die Bitten dann am anderen Tag wieder vergessen hast, dann kannst du nicht von Gott erwarten, dass er deine Gebete erhört, wenn es dir selbst gar nicht so ernst war. Ja. So wird durch unsere Vergesslichkeit und unsere Gleichgültigkeit unser Gebet gar nicht erhörlich sein können. Und damit kommen wir jetzt zum Vers 25. Und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebet, wenn ihr etwas jemand habt, auf das auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebet, steht da. Das ist in unserem Text heute schon die zweite Ursache, die unsere Gebete verhindern. In Vers 23 erinnern wir uns, da war es der Zweifel. Und im Vers 25 hier geht es darum, anderen zu vergeben, ja selbst in der Vergebung zu leben. Es ist völlig unwichtig, ob wir zu Recht oder zu Unrecht behandelt worden sind. Wir haben sofort dem Nächsten zu vergeben. Richtig zu vergeben. Betone das hier. Es reicht nicht aus, ich vergebe dir zu sagen. Und in unserem Inneren, da hegen wir noch immer noch Groll gegen den Bruder, gegen die Schwester. Wir sollen einander vergeben. Und wie sollen wir einander vergeben? Wir lesen das in Epheser 4, Vers 32. Da steht es beschrieben, wie man vergibt. Da heißt es, gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. So sollen auch wir vergeben. Wer oder wie vergibt uns denn Gott in Christo? Das lesen wir in Hebräer 10, Vers 17. Guck mal, was da steht. Hebräer 10, 17. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. So vergibt Gott. Und so, genauso sollen auch wir dem Nächsten vergeben. Nie mehr gedenken. Unser liebender Gott, der möchte uns Gnade schenken, dass wir heute so ein bisschen gelernt haben, was Glaube ist. Überall da, wo kein Glaube gefunden wird, da werden wir vom Teufel betrogen und belogen. Er belügt und betrügt uns. Und er will auf jeden Fall verhindern, dass wir wachen und beten. Und wir seinem Wort glauben. Das möchte der nicht. Denn dadurch kann uns der Teufel um die kostbare Frucht des Lohnes bringen. Darum liegt es in unserer Verantwortung, so zu glauben, wie es uns die Bibel erklärt. Amen.